Ich möchte euch aufklären, dieser Vers ist eine Beschreibung darüber, wie große Transzendentalisten in der Vergangenheit, wenn der Tod sie ereilt hat, auf eigenen Wunsch hinweg den materiellen Körper verlassen haben und dann in einem mystischen Erhebungsvorgang in die spirituelle Welt gegangen sind. Der Weg, den sie genommen haben, war über die Milchstraße, das Milchstraßensystem, und dann gingen sie durch die Sonne irgendwann einmal in eine Welt, wo es kein Geburt und kein Tod gibt. Es war also sehr häufig gebrauchter Vorgang, der darauf abzielt, die spirituelle Welt zu erreichen. So, aus diesem Zusammenhang möchte ich euch jetzt den Text Nummer 23 vorlesen, der Text der heutigen Vorlesung ist. Ich möchte euch ermutigen, wach und aufmerksam mit geschärften Sinnen und einem Geist, der die spirituelle Wahrheit aufnehmen möchte, zuzuhören. Hallo. Yogeshwaranam gati ahu ankar bahu trilokya paramanta amanvan nakarma vistam gatim apnuvanti vidya tapo yoga samadhi bhajam. Den Transzendentalisten geht es um den spirituellen Körper. Durch die Kraft ihres hingebungsvollen Dienstes, durch die Bußen, durch die mystische Kraft und auch das transzendentale Wissen sind ihre Bewegungen in und außerhalb dieser Welten keine Grenzen gesetzt. Die fruchtbringenden Arbeiter oder anders ausgedrückt, die groben Materialisten können sich niemals auf eine solche grenzenlose Art und Weise bewegen. Die Bemühung der materialistischen Wissenschaftler, andere Planeten durch Raumfahrzeuge zu erreichen, ist eigentlich ein vergeblicher Versuch. Man kann indessen die himmlischen Planeten dadurch erreichen, dass man fromme Tätigkeiten ausgeführt hat. Man kann jedoch nicht erwarten, Planeten, die außerhalb von oder die jenseits von Svarga und Janaloka liegen, durch mechanische oder materielle Aktivitäten zu erlangen, ob es nun grob oder feinstoffliche Aktivitäten sein müssen. Die Transzendentalisten, die nichts mehr zu tun haben mit dem groben materiellen Körper, können überall hingehen, innerhalb und auch außerhalb der materiellen Welten. Innerhalb der materiellen Welten bewegen sie sich zu den höheren Planetensystemen wie Mahajana, Tapa und Satyaloka. Und was die Orte außerhalb der materiellen Welten betreffen, können sie sich grenzenlose Raumfahrer bis nach Vaikuntha bewegen. Narada Muni ist ja ein solches Beispiel von solch einem Raumfahrer. Und Durvasa Muni ist auch ein solcher Mystiker. Durch die Kraft des hingebungsvollen Dienstes, Entsagungen, mystischer Kräfte und auch transzendentalen Wissens kann sich jeder so bewegen wie Narada Muni oder Durvasa Muni. Es wird von Durvasa Muni gesagt, dass er durch den gesamten materiellen Raum und ein Teil des spirituellen Raumes in nur einem Jahr reiste. Die Geschwindigkeit der Transzendentalisten kann niemals erreicht werden. Nicht von grobstofflichen und auch nicht von feinstofflichen Materialisten. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve
Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavani Vastachare Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Srivasai Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna. In diesem Text wird in Bezug auf ein sehr ernsthaftes Thema herausgehoben, nämlich das Thema Freiheit. Von den spirituellen Menschen oder den Transzendentalisten, von denen hier gesprochen wird, also das sind sehr Persönlichkeiten, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, wird gesagt, dass sie ein unvergleichliches Maß an Freiheit besitzen. Und zwar in ihren Reisen. Da können also auf Belieben hin irgendwo erscheinen und dann wieder verschwinden. Ich konnte einmal einen solchen Yogi in Allahabad sehen. Ich war gerade am Ufer der Ganga und chantete sich plötzlich so etwas wie ein Lichtball mit großer Geschwindigkeit auf mich zukommen sah. Zuerst dachte ich, es sei nur eine Sonne. Es sei die Sonne und dann stellte ich fest, dass es aus einer anderen Richtung kam als der östlichen Sonne. Es war dann in meinem Verständnis eine zweite Sonne. Aber als das so schnell auf mich zukam, musste ich bald ein anderes Erklärungsmodell suchen. Und was es letztendlich war, war es ein Yogi, der mit großer Geschwindigkeit plötzlich herbei bewegte und vor mir saß und manifestierte sich so wie ein Häufchen Sand, könnte man sagen, am Boden einer Sanduhr, der so langsam wächst, höher und höher und höher. Dann war er so vor mir. Und fing an, sich vorzubereiten. Er hatte ein Buch dabei, las also eine heilige Schrift, nehme ich mal an, und sagte dann, als ich ihn so ganz verblüfft anschaute, Hare Krishna. Er war auf den Yogi Airways herbeigekommen. Er manifestierte sich auf diese Weise. Ein sehr ungewöhnliches Reiseverhalten für einen an den Körper gebundenen Menschen. So, das sind die mystischen Yogis, die durch bestimmte, ja man könnte sagen, subtile Beeinflussungen auf die Materie, diese sich die Gesetze der Materie zu eigen machen, indem sie sie für ihre eigenen Bemühungen benutzen. Es gibt aber noch andere Persönlichkeiten, die noch weiter fortgeschritten sind als die. Es sind die Transzendentalisten, die sagen wir mal sogar die spirituelle Welt erreichen können. Ein Ort, der so weit entfernt ist für die materiellen Menschen, dass sie keinerlei Möglichkeit haben, in diesen Ort Einlass zu finden. Und diese Transzendentalisten sind so wie Narada Muni. Narada Muni hat oft diese materielle Welt verlassen und ist zu Krishna gegangen. Zum Beispiel gibt es eine oft gehörte Geschichte in unseren Kreisen, wo Narada Muni von einem Brahmana gefragt wird, wie lange er, also der Brahmana, noch geboren werden müsse. Narada Muni sagt, das werde ich Krishna fragen, wenn ich das nächste Mal ihn besuche in der spirituellen Welt. Und daraufhin trifft er noch einen Schuster und auch der Schuster fragt ihn, wann werde ich zu Krishna zurückgehen? Nach wie viel Leben? Radha Muni sagt, auch das kann ich dir nicht beantworten, ich werde es aber Krishna fragen, wenn ich ihn das nächste Mal in der spirituellen Welt aufsuche. Und Radha Muni begibt sich dann tatsächlich in die spirituelle Welt hinein, begegnet dort Krishna und stellt ihm, nachdem er mit ihm gesprochen hat, eine Frage, wie lange diese beiden Devotees noch brauchen werden, der Brahmana und der Schuster. Krishna gibt ihm dann eine Antwort, die er den beiden mitbringt. Ich finde diese Antwort für unsere Vorlesung sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass wir uns so schnell in die spirituelle Welt bewegen. Vielleicht Gaura Shiromani, der Sanskrit-Lehrer, kann schnell Krishna besuchen und mit einer Antwort zurückkommen. Oder Madhu Manga. Krishna Madhu Manga. Oder vielleicht Bhakti Miriam. Aber wir gewöhnlichen Menschen sind vielleicht nicht in der Lage, diese Reise so schnell zu unternehmen. Aber die Antwort, die Narada Muni jetzt gibt, ist sehr, sehr wichtig. Für uns normalen Devotees. Narada Muni trifft den Brahmana, sagt dem Brahmana, also Krishna hatte gesagt, auf deine Frage hin, wann du zu ihm zurückkehrst, in die spirituellen Welten, dass es noch viele Leben und Toten braucht. Was sagt der Brahmana? Ich mach doch aber alles. Alle Regeln und Regulierungen. Da kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich werde bald gehen. Warst du überhaupt in der spirituellen Welt? Sag mir doch mal, ob du in der spirituellen Welt warst. Was tat denn dein Krishna gerade? Krishna hatte gewusst, dass der Brahmana, wo der Brahmana war, und er hatte ihm eine Prüfung gegeben, auf die er jetzt glatt hereinfiel. Er schafft sie nicht. Als Narada Muni Krishna getroffen hatte, hatte Krishna gesagt, du, der Brahmana ist sehr, sehr arrogant und von seinen eigenen Fähigkeiten eingenommen. Und du wirst es sehen, er wird dich fragen, wer, was ich gerade tat in der spirituellen Welt. Und sag ihm Folgendes. Krishna war beschäftigt, damit einen Elefanten durch ein Nadelöhr zu bringen. So. Tatsächlich, wie Krishna es vorausgesagt hat, der Brahmana war nicht zufrieden mit der Antwort und war sehr arrogant und aufgebraust und sagte, was, ich mach doch alles. Was macht er gerade denn dein Krishna, wenn du in der spirituellen Welt warst? Ich glaube, du warst gar nicht da. Was hat er denn gemacht? Oh, sagte Narada Muni, nichts Besonderes, nur ein Elefanten durch ein Nadelöhr gezogen. Was, sagte der Brahmana? Das glauben ja die Hühner. Das kann Krishna nicht machen. Das hat er unmöglich gemacht. Und geh weg. Ich will dich nicht mehr sehen. Gut. Krishna wusste, dass der Schuster, obwohl er nicht gerade alles so toll machte wie der Brahmana, nicht alle Regeln und Regulierungen, da gibt es unglaublich viele, der sagte Krishna wusste, dass der Schuster eines hatte, sehr viel Vertrauen in seine Herrlichkeiten und seine Möglichkeiten. Er wusste, dass der Schuster durch dieses Vertrauen, nicht durch das, die Fähigkeiten auf dem mystischen Sektor, schon sehr geeignet sei, in die spirituelle Welt zurückzukehren. Und so sagt er nach Radha Muni, sagt dem Schuster, dass er schon nach diesem Leben zurückkehren soll. Und als Narada Muni den Schuster dann auch traf und ihm die Frage beantwortete, wann er zurückkehrte, war der Schuster überrascht. Was? Ich bin doch so ein einfacher Mann. So gefallen. So ganz gewöhnlich. Wieso sollte ich in die spirituelle Welt zurückkehren? Was tat denn mein Herr gerade, als du ihn sah? Ramamuni sagte, war jetzt sehr gespannt, wie der Schuster reagieren würde. Weil Krishna zog gerade einen Elefanten durch ein Nadelöhr. Schuster war begeistert. Wenn mein Herr die Fähigkeit hat, einen gewaltigen Banyanbaum in einer genetischen Anlage in einen Samen zu tun, und das war er gar nicht so, davon hat er, das hat er nicht, drückt er nicht so aus. Er sagte, wenn er es schafft, ihn da hineinzubringen, sodass er später herauskommt, so sollte es dann nicht möglich sein für Krishna, den Elefanten, der viel, viel kleiner ist als ein Banyanbaum, durch ein winziges Nadelöhr zu bringen. Es ist möglich. Meine lieben Zuhörer, ich erzähle diese Geschichte aus einem ganz bestimmten Grund. Für uns, wir folgen einem Yoga-Pfad, der als Bhakti-Yoga bekannt ist. Das heißt, die Verbindung mit Krishna durch Liebe und Hingabe. Diese Liebe und Hingabe beruht auf Vertrauen in ihn. Ein ganz spontanes Vertrauen, was aus der Tiefe unseres Herzens herauskommt. Wo dieses Vertrauen da ist, ist der Weg in die spirituelle Welt sehr, sehr schnell erreichbar. Während mystische Yogis unglaubliche Strapazen auf sich nehmen in ihrer sehr schwierigen Schule, in der es darum geht, mystische Fähigkeiten zu erlangen, ist bei einem Devotee, der im festen Vertrauen verankert ist, ein noch größeres Ergebnis als das, was der Yogi hat, durchaus möglich. Bei dem Devotee, der sich im Bhakti-Yoga um Krishnas hingebungsvollen Dienst bemüht, gibt es nämlich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass Krishna, wenn er der durch die Bemühungen des Bhakti-Yogis zufriedengestellt wird, der sich um das spirituelle Leben und auch den spirituellen Fortschritt seines Devotees bemüht. Krishna greift ein, der. Solange wir auf uns, der mystische Yogi sehr auf seine eigenen Fähigkeiten konzentriert oder ist davon abhängig. Der Devotee ist in seinem spirituellen Fortschritt ganz und gar von der Kraft Gottes abhängig, die viel größer ist als irgendwelche mystischen Fähigkeiten, ganz gleich wie groß diese auch sein mögen. Daraus geht etwas hervor, was das Skanda Purana sagt. Für einen materiellen Menschen, um sich fortzubewegen, ist es wichtig, dass er Boden unter den Füßen hat. Wir haben einen hier, um in diesem Raum uns zu bewegen, muss der Boden da sein, er darf kein Loch haben. Oder wenn wir nachher zu den Seminaren gehen, gehen wir über einen Boden. Genauso wie für die Bewegung im materiellen Leben der Boden unter den Füßen wichtig ist, ist für die Bewegung im spirituellen Leben das Vertrauen wichtig. Im spirituellen Leben gehen wir auf den Boden des Vertrauens, des Shraddhas. Shraddha wird analysiert in den Schriften. Es wird durch zwei Sachen geboren. Shastriya Shraddha, Vertrauen, was durch die Schriften geboren wird. Also man liest die heiligen Schriften und geht tiefer und tiefer in die Zusammenhänge ein und entwickelt ein großes Vertrauen. Oder auch Sadhu Shraddha. Man entwickelt ein großes Vertrauen in Devotees. Wo diese beiden Arten des Vertrauens da sind in dieser Welt, Vertrauen in die Schriften und Vertrauen in die Devotees Gottes, die geweihten Krishnas, kann der Devotee sich leicht voran bewegen. Aber wenn ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird durch die täuschende Kraft des Herrn und dieses Vertrauen in die Schriften weggeht und dieses Vertrauen in die Devotees weggeht, dann wird sein Weg sehr, sehr mühsam, sehr, sehr schwierig. Oft stolpert er und manchmal verliert er sogar das bisschen Vertrauen, was entstanden ist durch die Barmherzigkeit des Herrn und ist dann auf sich selber gestellt und auf seine intellektuellen Fähigkeiten und wie ein Yogi, ein moderner Kali-Yuga-Yogi. Also heutzutage machen Leute, versuchen ihr Leben in den Griff zu kriegen durch viele Seminare und Selbsthilfe sagen. Diese Dinge mögen uns helfen, ein bisschen unser Leben zu organisieren. Sie sind also nicht ganz und gar schlecht, aber wenn es darum geht, zu Krishna zurückzugehen, dann ist eine andere Art von Kraft nötig als Intelligenz und Lebensfähigkeiten und so weiter. Wir müssen noch wichtig sein, wir müssen ein bisschen balanciert sein. Genauso wie wir essen und schlafen, um gesund zu sein für unser eigentliches Leben, das spirituelle Leben, mögen wir vielleicht Hilfe da hier und da entgegennehmen, sodass wir fit sind für unser spirituelles Leben. Aber dieses Vertrauen ist sehr wichtig. Dieses Vertrauen wird oft in den Schriften mit dem Vertrauen eines Kindes verglichen. Das Vertrauen eines Kindes ist total spontan. Sie überlegt nicht lange darüber. Ich kam, in Irland war es so. Da war so ein kleiner Junge. Und der sah mich, ich hatte ihn noch nie gesehen, doch einmal, glaube ich. Und er lief und sprang mit großer Freude auf mich und ich, ja, warum nicht? Ich kenne dich nicht so genau, aber nicht. Der war einfach, das war spontan. Der fand mich irgendwie gut, ich weiß, das kommt selten vor heutzutage. Und sprang halt so an, so dieses kindhafte Vertrauen. Super, Swamiji. Vielleicht dachte ich, das sei ein guter Devoti, nur weil ich ein Swami bin. Ich weiß, du kannst mir nicht erklären, weil ich habe ihn einmal in England, glaube ich, gesehen, aber schwupp. Und so dieses Vertrauen, diese Zuneigung, dieses spontan, das wird nicht überlegt, das kommt gleich aus dem Herzensgrund hervor. So dieses Shraddha muss da, dieses Vertrauen, wenn es da situiert ist, dann ist es fest und dann ist es spontan. Shra heißt ja auch das Herz in Sanskrit und da heißt geben. Das ist etwas, was mit dem Herz, mit diesem, ja, mit unserem ganzen Wesen zu tun hat. Nicht unbedingt mit dem unstetigen Geist, der ablehnt und also annimmt und ablehnt im gleichen Atemzug oder im gleichen in einer gleichen Zeitspanne. So, wenn wir solche Texte hören wie hier von den Transzendentalisten, die in ihren Bewegungen grenzenlos sind, kann das für uns als Devotees Krishnas bedeuten, müssen wir uns darüber nachdenken. Werden wir wohl über die Milchstraßensysteme gehen, wenn unsere letzten Stunden kommen und wir werden sagen, okay, jetzt verschließe ich meine Chakren durch eine bestimmte Methode, von der wird nachher hier erzählt, und dann bewege ich meine Seele mit der Hilfe von Prana durch die Lebenskräfte heraus und dann schieße ich mich hier aus meinem obersten Chakra in Richtung Milchstraßensystem. Das werden wir wahrscheinlich nie machen. In den Schriften hören wir sogar, dass es sehr, sehr schwierig ist, diesen Prozess im Kali-Yuga zu unternehmen. Es ist sogar unmöglich. Dazu gehört eine Schule und ein Training, was sich über ganz viele Leben heranzieht. Aber woran wir arbeiten können, ist, den Boden unseres Shraddha, den Urgrund für unsere Bewegung im spirituellen Leben, dem Vertrauen. Wie der Brahmana war in allen Regeln und Regulierungen bewandert, aber hatte nicht dieses Vertrauen und konnte deswegen nicht zurück in die spirituelle Welt gehen. Er wird vielleicht Astralreisen gemacht haben und diese und jene Meditationsübungen, aber diese spirituelle Welt war ihm verwehrt, denn das geht nur durch die Entwicklung von Vertrauen. Gestern hatten wir zur Einleitung in dieses Seminar ein bisschen von diesem Konzept des spirituellen Kreises gehört. Dass es möglich ist, im Leben, in unserem Leben, einen spirituellen Kreis um uns herum aufzubauen, in dem wir immer sind und aus dem wir immer Kraft ziehen können. Manche von euch waren gestern noch nicht da und hatten mir vorgenommen, heute Morgen ein bisschen darüber zu sprechen. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, was wir haben, wenn wir in einen Tempel hineingehen, wo Krishna regelmäßig verehrt worden ist. Es ist eine sehr schöne, liebevolle Atmosphäre. Zum Beispiel, als wir in Irland waren. Ja, wir kamen gerade an und da gibt es einen wunderschönen großen Altar mit Radha Govinda drauf und die Bodhis saßen alle um den Altar und gaben Krishna Geschenke, denn Krishna hatte Geburtstag gehabt, also vor 15 Jahren oder 14 Jahren ungefähr, da war er auf den Altar gezogen und die packten also alle Geschenke aus und meistens waren es Küchenartikel, Kartoffelschaber und neue Kochtöpfe und Servierteller und Servietten und also einfache, aber praktische Sachen. Und es war so eine schöne spirituelle Atmosphäre da. Man sah richtig, wie von den Deities eine Kraft ausging, eine Kraft der Liebe den Devotis gegenüber. Das konnte jeder spüren in dieser Tempelatmosphäre. Man war so richtig so, jetzt ist diese schwierige Reise zu Ende und wir sind endlich auf der Insel angekommen, auf dem Govinda-Düb, der Govinda-Insel, so heißt es. Jeder von uns kennt das. Menschen, vielleicht sind einige von euch, kommen aus der esoterischen Ecke oder vielleicht sind einige von euch in die esoterische Ecke hineingezogen in eurem Leben. Man weiß von der Atmosphäre zum Beispiel von Pyramiden. Da kommt man rein und da ist man wie unter einer Elektrizität. Jetzt vielleicht nicht unbedingt eine spirituelle Atmosphäre, aber eine sehr feine, eine sehr subtile Atmosphäre. In München waren wir einmal in einem Pyramidenhaus. Es war ganz interessant angerichtet. Wir machten Bhajan im obersten Teil der Pyramide. Da hörte man die Engel singen. Und unten, es war so seitenverkehrt, war die Pyramide nach unten hineingespiegelt worden in der Architektur. Im untersten Raum der sogenannten Krypta, da hörte man die Erdgeister-Rumoren. Also es war unglaublich. Jeder, selbst ich hatte einen nicht so sensiblen Begleiter dabei, konnte diese Kraft, diese Atmosphäre der Pyramide spüren. Man war unter einer feinstofflichen Elektrizität, die feineren Energiezentren im Körper sofort ansprachen, woraufhin die resonierten. Das sind zwei Beispiele für Atmosphären. Der Tempel, die Pyramidenkraft. Die sind Beispiele gewesen von Atmosphären, die in spirituellen Orten oder auch Kraftplätzen zu finden sind. Ich möchte euch ein drittes Beispiel von Atmosphären bringen, um so ein bisschen mal dieses Konzept des spirituellen Kreises euch verständlich zu machen. Es gibt Personen, die haben auch Atmosphären. Zum Beispiel, wenn ihr Hari Venu Prabhu besucht in seinem Arbeitsraum. Da sind überall Bücher über Sanskrit. Oder wenn wir Herrn Gora besuchen in seinem Übersetzungszimmer, da ist so die Atmosphäre, man tritt in die Atmosphäre rein. Kennt ihr diese Erfahrung? Zum Beispiel auch, manche von euch haben Michelheimer besucht im Karuna Bhavan und da hat das alles voll mit Sachinanda Swamis Lieblingsbildern und da sitzt er immer und chantet und liest und man ist sofort sehr persönlich in der Atmosphäre dieses Menschen drin. Oder in einem Heilpraktiker-Office, wo er seine ganzen Bücher hat, seine Kügelchen austeilt an die kranken Patienten. Dann ist man sofort in der Atmosphäre dieses Menschen drin. So gibt es also Atmosphären, die nicht nur an Orte gebunden sind, sondern auch an Menschen gebunden sind. Und ich möchte über diese Art von Atmosphäre heute gerne sprechen zu euch. Eine spirituelle Atmosphäre, die an euch gebunden ist als Devotees. In Indien weiß man davon, dass ein spiritueller Mensch eine Atmosphäre erzeugt, ein Kreis, der ihn schützend und ernährend umgibt. Und spricht von diesen Atmosphären so im Sinne von Beitags. Es gibt, Beitag ist eigentlich ein Sitzort, wo ein Heiliger oder manchmal sogar auch eine Inkarnation Krishnas ist ein wichtiges Konzept. Ich möchte es sehr gerne, dass es von Anfang an da ist. So, wir sprechen gerade von Beitags. Und Beitags sind Orte, die ein Sadhu aufsucht. Und an diesen Orten macht er seine spirituellen Übungen. Es gibt zum Beispiel am Radhakund, ein Sadhu, gibt auch Krishna Beitags, den Beitag von Chaitanya Mahaprabhu. Das ist ein Ort, wo Chaitanya Mahaprabhu, als er zum Radhakund kam, immer wieder sich hingesetzt hat und seine spirituellen Übungen ausgeführt hat. Oder ein Beitrag ist von Lord Nityananda. Da saß Lord Nityananda und hat immer wieder seine gechantet, also meditiert und so weiter und nach Krishna geweint. Es gibt auch den Ort am Govindakund, wo Madhavendra Puri, das ist ein Sadhu, saß und immer wieder meditiert hat, Smaranam geübt hat, sich geübt hat in der Meditation über Shri Krishna. Und wenn ihr heute zu diesen Beitags hingeht, tritt ihr in das Energiefeld, könnte man jetzt mal so mühsam ausdrücken, von diesen Persönlichkeiten ein. Wir finden hier also ein Energiefeld, was an eine Person gebunden ist und sogar noch über die Zeit des Erscheinens, wo diese Person auf dieser Welt ist, existiert. Einen sogenannten Beitrag. So, für uns als spirituelle, das waren alles verschiedene Beispiele dafür, wie spirituelle Atmosphären gebunden an Orte, wie ein Tempel oder an eine Person existieren können. Auch wir brauchen diese spirituelle Atmosphäre in unserem spirituellen Leben. Eine Atmosphäre, die nicht erschüttert wird. Eine Atmosphäre, die zunächst einmal beruht auf dem Vertrauen. Stellt euch bitte mal euer spirituelles Leben so vor. Ihr braucht ein Schutzfeld, nicht nur eure physische Gesundheit, eure mentale Gesundheit, sondern auch eine spirituelle Gesundheit, die euch umgibt, wie ein Kraftfeld. Und diese Gesundheit beruht bei uns im spirituellen Leben auf dem Vertrauen. Es ist gut, wenn diese spirituelle Atmosphäre auch auf Hingabe zu Krishna beruht. Dass wir in unserem spirituellen Leben unsere Hingabe zu dem Herrn vergrößern. Unsere Abhängigkeit von Krishna zelebrieren, auf unsere Art und Weise. Und diese Hingabe lässt sich sehr gut ausdrücken durch verschiedene Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes. In unserer Tradition ist es so, dass wir bemüht sind, über Krishna zu hören, Shravanam zu machen, jeden Tag in den Büchern zu lesen, so wichtig. Diese Tätigkeit kann unser spirituelles Feld sozusagen unglaublich mit Energie versehen und uns schützen. Eine andere Sache, die sehr schön erwähnt wird, um unsere Hingabe und unser Vertrauen zu entwickeln, ist Kirtanam, zu hören über Krishna. Letztendlich soll uns dieses Shravanam Kirtanam, hören über Krishna, und Lobpreisen heißt Kirtanam, dazu führen, dass wir auf die Stufe von Smaranam kommen, wo wir uns ständig an Krishna erinnern können. In Irland hat ein Devotee ein sehr schönes Gedicht verfasst. Schau in den Himmel, die Farbe des Himmels erinnert mich an Sri Krishna. Oh, siehst du die Tautropfen auf den Grashalm? Diese Tautropfen erinnern mich an die Perspiration, an die Schweißperlen von Krishna, wenn er tanzt mit seinen geliebten Devotees. Heute sehe ich einen großen Wind, der über das Land fegt. Dieser Wind erinnert mich an den Atem des Herrn. Und so hat der Devotee ein Gedicht verfasst, wie ihn alles, was er sieht, letztendlich an Krishna erinnert. Ein Devotee, der auf diese Weise in Krishna ruht, wird an der spirituellen Natur des Herrn teilnehmen und immer in seinem spirituellen Kreis bleiben, ganz gleich, was geschieht. Gut, diesen spirituellen Kreis aufzubauen, ich möchte nochmal wiederholen, bedeutet, dass wir Vertrauen haben, und dieses Vertrauen muss sicherlich von uns allen entwickelt werden über die Jahre, sollte größer werden, wenn unser spirituelles Leben gut verläuft, und so wird unser spiritueller Kreis größer, den wir um uns haben. Und dieses Vertrauen kann sich ausdrücken in Tätigkeiten der Hingabe, von denen das Hören über Krishna und das Lobpreisen von Krishna als die Anfangsstufen gesehen werden, sodass man dahin kommt, Krishna überall zu erinnern in seinem Leben und auf diese Weise in Krishna ruht. Es ist ganz wichtig, dass unser spirituelles Leben so verläuft. Wir mögen so viele Dinge tun, aber wenn unser spiritueller Kreis nicht stärker wird und wir immer so leicht durcheinander gebracht werden durch die manchmal mühseligen Tätigkeiten unseres Matan-Lebens, dann wird es nicht so freudig sein, unser spirituelles Leben, und ein bisschen mühsam. Gut, Hare Krishna, hiermit möchte ich enden. Ich möchte morgen anfangen mit einer Vorlesungsreihe, ich nenne sie so gerne meine Beziehung zu Krishna. Ich habe jetzt viel darüber gesprochen auf meinen Reisen, England und in Irland, und wollte das auch hier einbringen in diesen Kreis, weil ich glaube, es sind sehr wichtige Meditationen, die uns helfen können, unseren spirituellen Kreis zu erweitern und uns ermächtigen können in unserem spirituellen Leben. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den genannten Dingen?
Ich möchte was fragen.
Ja.
Und zwar, du hast ja auch letztes Jahr über Shraddha gesprochen, und das hat mir auch sehr geholfen, das muss ich sagen. Jetzt aber, ich habe ein Problem. Also, Shraddha und Vairagya, das finde ich, es gehört wirklich auch zusammen, das Loslösung. Und dann, also durch Vertrauen kann man sich auch mehr loslösen. Das
ja.
Ist eindeutig so. Und, also ich habe Mühe damit, wenn mir die Menschen so vertrauen. Ich komme immer wieder in Situationen, dass auch, ja, ich habe volles Vertrauen zu dir und so, und eigentlich nicht zu mir, oder? Also es stimmt irgendwie für mich nicht. Es ist nämlich eigentlich nicht zu mir. Und wie soll ich da das quasi umsetzen? Ich habe dann immer so ein ambivalentes Gefühl. Und zwar, wenn, ja, ich habe zu dir Vertrauen, du machst es gut, du weißt nicht was. Und wenn ich, ja, stimmt das wirklich? Also ich zweifle dann auch, oder? Wie kann ich das transzendieren? Also ich muss ja das irgendwie umsetzen, dass es nicht auf mir
ab dir ruht.
Ich habe diese Last gar nicht. Ich
kann man gar nicht tragen.
Nein, ich kann es nicht tragen. Ja. Das ist mir zu viel.
Ja. Das kann ich gut verstehen.
Ja. Also wie soll ich das machen dann in dieser Situation? Wie soll ich mich verhalten?
Also wir gehen davon aus, dass die Person das so meint und ja, die nicht einfach nur schmeichelt, sondern die meint das. Die hat völlig
ich spüre gesagt. Ja, wenn
ja, genau, das ja. Spüre, genau, das ja. Spüre man. Ja, das ist sehr wichtig, wenn es kommt bestimmt vor, dass Menschen ihr Vertrauen in uns hineinsetzen. Ich finde, den ersten Schritt, den man machen muss, ist selber zu prüfen, ob man eigentlich vertrauenswürdig ist. Ist man dieses Vertrauens würdig? Es gibt Situationen, wo Menschen Vertrauen in uns hereinsetzen und wir vielleicht uns, wir müssen uns dann fragen, ist das gerechtfertigt? Und wenn wir sehen, sie sehen uns als etwas an, was wir nicht sind, ist es gut, wenn wir das gleich klarstellen, weil sonst falsche Erwartungen sich entwickeln und du wirst sehen, der Mensch, der einmal Vertrauen in dich hat und hatte, wird sich dann als den schlimmsten Feind in seinem Leben betrachten. Wenn du vielleicht seine Erwartungen und seine Sicht nicht korrigiert hast und dich als etwas ja, auch vielleicht sogar ausgegeben hast, was du nicht bist. Der nächste Punkt ist, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir, wenn wir es im spirituellen Leben vielleicht einige Dinge verstanden haben, es hier mit Gnadengeschenken zu tun haben. Und was immer wir an guten Eigenschaften vielleicht haben, die andere Menschen wahrnehmen, oder was immer wir an Wissen haben, was andere Menschen wahrnehmen, ist ein Geschenk. Und es ist ganz gut, wenn wir die Menschen darauf hinweisen, dass es ein Geschenk ist. Srila Prabhupada wurde sehr oft gepriesen und gelobt und er sagte, ich habe überhaupt gar kein Verdienst. Es ist das Verdienst meines spirituellen Meisters oder die Gnade Krishnas. Sehr oft denken Menschen, dass das, was sie in uns wahrnehmen, unsere eigenen Qualifikationen sind. Aber wir sollten wir sind am sichersten dann aufgehoben, wenn wir verstehen, das sind Gnadengeschenke Krishnas, die dieser Mensch wahrnimmt. Und wir sollten immer den eigentlichen Absender bekannt geben. Da muss man sehr darauf aufpassen, dass man in dieser generellen Haltung lebt. Alles ist die Barmherzigkeit Krishnas. Das ist mir sehr aufgefallen in Srila Prabhupada. Also der hat sehr darauf Wert gelegt, also darauf geachtet, immer den Dank weiterzugeben und zu sagen, entweder an sein spirituellen Meister oder an Krishna. Krishna's Mercy. Kann regelrecht in Schwierigkeiten kommen, wenn man das bei sich so belässt, diesen Dank oder diese Achtung und so weiter. Man wird dann ein großer Schuldner diesen Menschen gegenüber. Das ist, ja. Ich hatte hier, glaube ich, Nora, die Schauspielerin. Immer noch.
Ich habe eine Frage, und zwar, du hast heute von spontanem Vertrauen gesprochen.
Yes.
Und ich komme da manchmal ein bisschen in Konflikte mit den Regeln und Regulierungen.
Ja.
Weil es so viele Regeln gibt, wenn man in einen Tempel reinkommt, wo man plötzlich das Gefühl hat, ja, ich kann gar nicht mehr spontan sein oder so, wie ich bin, weil, da darf ich jetzt nicht zu nahe ran, weil das jetzt männliche Wesen sind. Und also es sind ja überall so Verhaltenskodexen.
Ja.
Wie kann ich trotzdem ein spontanes Vertrauen entwickeln, ohne dass ich ständig daran denke, oh, das macht jetzt falsch?
Wie kann ich ein spontanes Vertrauen entwickeln, ohne an diese 1001 kleine Regeln zu denken, die meine Verhalten eigentlich bestimmen? Zunächst einmal möchte ich über dieses, wenn immer wir eine Verhaltensregel sehen, ist es ganz gut, erstmal zu fragen, was, warum das jetzt da ist. Es gibt manche Verhaltensregeln, die sind einfach, die haben sich so eingeschlichen und haben gar keinen großen Grund. Aber es gibt manche, die doch sehr wichtig sind, die uns helfen, sozusagen in unserem Leben einfach ein bisschen Butter-Schuddi zu werden, ein bisschen frei von materiellen Einflüssen zu werden. Diese Verhaltensregeln sind also niemals gedacht als, wie soll ich mich ausdrücken, einschränkende Sachen, die uns total beklemmen und so weiter und so fort, sondern sie haben eigentlich, wenn es echte sind und nicht also erfundene, die sich eingeschlichen haben, dann sind es, müssten es solche sein, die einem helfen, im spirituellen Leben frei von den materiellen Einflüssen zu werden. Also das als ersten Punkt. Bitte unbedingt prüfen, ob diese Verhaltensregeln zu der ersten Kategorie gehören, also so erfundene Sachen sind, die also gar keinen philosophischen Grund haben, oder ob es Verhaltensregeln sind, die einen bestimmten Grund haben, die uns helfen sollen. Gut, wenn es das zweite ist, wenn es das erste ist, dann lässt man sie sein, diese selbst erfundenen Verhaltensregeln. Wenn es das zweite ist, das heißt, sie haben einen Grund, nämlich uns zu helfen, dann mag es manchmal sein, Nora, dass man am Anfang einfach auch so viel Neues und so viel, dass man ganz verwirrt ist sozusagen. Aber wenn man den Sinn hinter diesen Verhaltensregeln verstanden hat und weiß, dann wird sich diese Verwirrung lösen und man wird einfach damit umgehen können. Alles im Leben ist, man braucht eine Zeit des Anwärmens. Wundervoll. Jetzt wird Krishna erstmal essen. So muss es sein. Prabhupada hat einmal das Beispiel gesagt vom Klavierspielen. Am Anfang, wenn man das Klavierspielen einübt, ist unglaublich mühsam. Fis, Gis, Dis und wie das alles geht. Also ich muss euch sagen, ich wollte unbedingt Klavier spielen, aber ich konnte es nie selber über diese Mühsamkeit bringen. Wo sind denn jetzt die Töne und die Noten? Aber wenn jemand das richtig will, dann wird er auch sich über diese kurze Unbequemlichkeit hinwegsetzen und dann spontan auf dem Klavier spielen, dass es nur so hin und her geht. Bach ist ein gutes Beispiel davon. Bach hat einmal ein Werk geschrieben, was ihn sehr berührt hatte, und hat das dann öffentlich gespielt. Das ist sehr kompliziert in den Partituren gewesen und kam dann zu einer bestimmten Stelle, wo er also sehr bewegt war, weil es eine Opferung des Herzens zu Gott war. Und er war so bewegt, dass wenn er zu dieser Stelle kam, er vor Rührung einfach entglitt ihm das und brumm, er fiel hin auf die Armleuchter. Da gab es zu der guten alten Zeit so zwei Leute, es waren richtig Armleuchter, die trugen so Kerzen in ihren Händen, links und rechts. Und er spielte und war so bewegt und fiel auf den einen Armleuchter und der Wachs kam auf seinen Anzug auf, das war Wachs. Und dann sagte er, okay, I'm sorry, ich muss nochmal einen Anlauf nehmen. Spielte wieder unglaublich spontan und bewegt Da waren die ganzen Noten da und er guckte ja auch auf die Noten ab und an. Und dann kam er wieder, und dann war er wieder so bewegt, fiel auf den anderen Arm, leuchtete. Hier sehen wir ein Beispiel von diesen Regeln der Partituren, die aber, worüber aber die Spontanität gedeckt ist. Der war ja so bewegt, dass der also. Nachher hat man ihm vorgeschlagen, du bist immer so bewegt, wenn du zu dieser Stelle kommst, warum nicht umkomponieren? Und er sagt, das geht nicht. Nur diese Opferung kann zu Gott dargebracht werden. Es ist eine, mit anderen Worten, etwas Feststehendes, eine Gabe, die kann nicht verändert werden. So soll es auch sein mit den Regeln und Regulierungen, die man einführt. Es sind Schutz, sind wie Noten, die uns helfen, ein bisschen auf die richtige Spur zu kommen, des wirklichen unverwischten spirituellen Lebens, wo die materiellen Einflüsse nicht so stark sind. Aber wir sollten es lernen, diese Regeln und Regulierung spontan zu spielen. Das heißt, selbst die großen Devotees, in deren Herzen Raga ist, diese spontane, Raga heißt diese spontane Zuneigung, wie bei einem Kind, wo du bist unüberlegt und wo es einfach vom Herzen fließt. Die halten sich an diese Regeln und Regulierung. Ich würde dir also empfehlen, ein bisschen zu sehen, was jetzt, warum das da ist. Und dann würde ich, heutzutage musst du sehen, wen du fragst, ob der sich auch auskennt. Viele von unseren Devotees sind noch nicht so tief in die Tradition vorgedrungen, dass sie wirklich auch wissen, warum das da ist. Aber wenn du so einen findest, frag ihn mal und seh, was da ist und warum das da ist. Und trenn den Spreu vom Weizen.
Ich hatte noch nicht so ganz verstanden, was du unter spirituellem Kreis meinst. Also ist noch nicht so ganz bei mir angekommen.
Wie eine Krishna-Bewusstsein. Krishna-Bewusstsein. Das muss aufgebaut werden. Das ist nur ein neuer Ausdruck für das. Du könntest auch Krishna-Bewusstsein sagen. Nicht, dass man sich über Krishna bewusst ist und dieses Bewusstsein auch und in diesem Bewusstsein lebt. Wie in einem schützenden Feld. Es ist immer so, wenn man Vorträge gibt, es geht eigentlich nur um eins, um Krishna, um Krishna-Bewusstsein. Und all die verschiedenen Arten und Weisen, wie man da hinkommt, sind Hilfen, die uns einfach aufs Neue mit diesem Thema in Kontakt setzen, in Kontakt bringen. Krishna-Channel.
In der Bhagavad Gita sagt es auch, diejenigen, die kein Vertrauen haben, gehen auch wieder zurück zum Vater der geborenen Tode. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich habe gedacht, wir können das so gut zumachen, wir können es nicht mehr lassen. Wir können es wieder weg. Also das ist so.
Mit welcher Logik? Da muss man es eben haben, Vertrauen.
Ja, wenn ich es nicht habe, dann gehe ich halt wieder zurück zum Pfad der geborenen Tode. Dann habe ich, ja gut, ich habe es nicht. Dann
ach so, aber man kann es ja bekommen. Also so mache ich meine Antwort. Wenn du was nicht hast, ja, dann hol es dir. Es gibt so viele, also ich weiß, was in der Krishna Chantras, er ist ja jetzt dabei, wie man sieht. Also ich glaube, dass du etwas getan hast, um Vertrauen zu entwickeln. Zum Beispiel mit denen, die Bodhis in Kontakt zu kommen, die Vertrauen haben. Es gibt auch vertrauensbildende Aktivitäten. Es sind solche Aktivitäten, die uns zu einer spirituellen Erfahrung hinführen. Am meisten gibt uns natürlich das Vertrauen, was wir auch erfahren haben in unserem Leben. Und Dinge zum Beispiel. Ich komme jetzt gerade aus Irland und da waren so 50 Devotees, also 50 Menschen da. Manche waren auch ganze Anfänger auf dem spirituellen Weg. Und diese Menschen Wir hatten zum Beispiel einmal ganz langen Kirtan einmal in einer Nacht. Und in dem Kirtan passierten so viele Dinge. Also Krishna gab so viele Gnadengeschenke an die Devotees, teilte sie sozusagen aus, dass viele einfach sagten, in diesem Kirtan ist unser Vertrauen an Krishnas Gegenwart ganz stark gebaut worden. Prabhupada sprach auch davon, dass es gut ist, die heiligen Orte aufzusuchen, weil dort immer wieder der Anstoß geboren wird, zurück zu Krishna zu gehen. Selbst ganz schwache Menschen, wo das spirituelle Kreis schon fast gar nicht mehr existierte um sie herum, haben im heiligen Ort Vertrauen gewonnen. Man muss allerdings vorsichtig sein im Kali Yuga. Es gibt in den heiligen Orten unsichtbare Haufen. Na, Gautamdas Thakur beschreibt, dass die Sünden ja die Menschen da lassen, ihre Negativität könnte ja auch sein, die muss ja irgendwo hinkommen, die ist dann an den heiligen Ort. Und wenn man da reingeht, dann ist es wie, als wenn du in einen Haufen getreten bist. Und dann muss man, dann fühlt man sich nicht mehr so wohl und ist ganz, wo war ich denn da? Das gibt es richtig, diese Haufen an den heiligen Orten, esoterische Haufen, die sind doch alle ein bisschen esoterisch geworden. Das ist richtig da, da geht man hin und dann, wups. Mach auch repräsentiert sein durch Personen, die uns unser ganzes Vertrauen nehmen. Oder politische Bewegungen, die es ja auch an heiligen Orten gibt. Nicht? Die Poster aufklicken mit ihrer Version. Ja. Deswegen wird es nicht uneingeschränkt empfohlen, zu heiligen Orten zu gehen. Und es ist ganz wichtig, dass man zur richtigen, dass man weiß, wie man diese Haufen vermeiden kann.
Ja, mich wundert, dass sollte die Kraft der heiligen Orte nicht stärker sein als das Negative. Also würde es müsste sich doch relativ schnell umwandeln.
Ja. Wie selig, du brauchst ja nur aus dem Haufen zu. Ach so, umwandeln. Nee, das sind sündhafte Reaktionen, die dann da sind. Du musst dich halt aus dem Haufen rausbewegen. Die ist schon da, die Kraft, aber eben nicht an diesem Ort, wo das abgeladen ist.
Also auch wieder mit Vertrauen, dass ich geschützt bin.
Einfach spirituelle Vorgänge. Es gibt sehr oft, ich habe inzwischen vielfach das erlebt in Vrindavan, da kommen so viele die westliche Devotees hin und da ist, sind wirklich ein paar große Haufen überall, die da liegen. Die nicht, also da ist dann einer, kommt hin und ist total. Ich erlebe das oft, dann haben die manchmal überhaupt gar kein Vertrauen mehr in nichts. Also, dass Krishna eine Person ist schon, auch das ist nicht mehr klar, nicht? Und dann merkt man richtig, dass da so eine Wolke über den liegt. Das kann man richtig sehen und das merkt man dann auch. Dann sage ich, du merkst du nicht auch irgendwas bei dir? Du bist so anders. Sagt er, oh ja, ich fühle mich auch schon ein bisschen anders. Ne? Aber am nächsten Tag ist es dann nicht mehr da. Dann ist es dann ein spiritueller Einfluss gewesen, der ihn wieder gereinigt hat. Also wundert euch nicht, wenn es im Vrindavan, hallo, manchmal so auf und ab geht mit dem Bewusstsein. Das wird oft erfahren von vielen Devotees. Hare Krishna. Die Sache ist, ich finde es toll, es ist ja unglaublich, dass ihr so viel Anteil nimmt. Es ist jetzt 9:05. Bis wann sind wir denn eigentlich vorgesehen? Das ist so die Zeit. Ne? Ja. Schön, dann möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu der Vorlesungsreihe, die morgen beginnt. Ich habe eben noch heute einfach mal grundsätzlich über ein paar Themen sprechen wollen. Dann gehen wir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Ferienlager. Unbewölkt. Mal sehen, ob es bleibt. Hare Krishna. Hare Krishna.